Endlich! Nach 4 Wochen Rollefahren ohne oder mit extrem minderwertiger Unterhaltung auf den Ohren ist der Radsport-Podcast zurück aus der Winterpause. 4 Wochen vollgepackt mit Recherchen, Weiterbildungen und Podcast-Lehrgängen liegen hinter deinen Hosts, um dir auch in 2026 der 8. Besenwagensaison ein unvergessliches Hörerlebnis zu ermöglichen. Radsport, wie er von hinten aussieht, Radsport von der Rückbank. Wir sind für dich da, an der Haltestelle, hinter deinem Peloton und wir biegen erst ab, wenn du über die Ziellinie gefahren bist. Also danke, dass du eingestiegen bist. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner immer noch Andi Stauf.
Nächste Runde, Trainingrunde.
So, auch im neuen Jahr, auch in 2026, Blackroll-Partner vom Besenwagen und...
Ich liebe das Geräusch.
Ich
liebe es.
Ich weiß nicht, ob ihr es hört.
Hört ihr,
es brummt. Aber ey, es ist leiser geworden. Ich habe, wie versprochen, letztes Jahr habe ich uns hier im Haushalt, ich habe es als Weihnachtsgeschenk verpackt, aber es ist natürlich auch für mich mal wieder so eine Massagepistole, Fast Gun von Blackroll geholt und hatte die auf Malle dabei. Es ist ein Traum, wirklich. Und es ist leiser geworden, also auf Vollgas. Ich habe die schon mal jemandem geschenkt und die, das ist 2 Jahre her oder so, war definitiv lauter. Also ja, und was soll ich sagen? Zacalobra PR gefahren, 41 Jahre alt, ich werde immer noch schneller und das liegt hauptsächlich daran, dass ich mich besser behandle als früher. Regeneration ist key und ich glaube, so gut wie alle Radprofis können das auch bestätigen, Blackroll-Produkte auf jeden Fall geiler Hack in vielen Bereichen.
Ja, ich habe auch wieder eine ganze Batterie an Geräten hier mitgenommen. Nach Gran Canaria, die Boots, dann natürlich die Gun und dann die ganz anderen, also auch die Rolle, Faszienrolle und Bänder für Core-Training. Also
wir müssen mal so ein Video machen eigentlich, so ein How-to Vor- und Nachbereitungsvideo.
How-to Blackroll.
Ja, das wäre jetzt auch eine Frage. Und zwar, Basti, du bist natürlich da jetzt Profi. Paul, du weißt wahrscheinlich auch, wie man sich behandelt, aber wie... Wenn du jetzt kein großes Vorwissen hast, wie einfach ist so eine Pistole in der Handhabung? Wie merkst du, wie du
das benutzt? Das ist schon ziemlich einfach.
Ja, genau.
Also,
das ist eigentlich echt einfach.
Du weißt ja schon, welche Muskeln irgendwie belastet sind. Und dadurch, dass diese Schwingung so schnell ist, verbreitet die sich ja auch. Du hast ja nicht nur den einen Zentimeter, den du bearbeitest und machst ja auch mehr als den einen Zentimeter, sondern das schwingt ja auf, weiß ich nicht wie viel, Kubikzentimeter Muskulatur durch und löst da halt irgendwie Verklebungen und so weiter. Und außerdem merkst du es halt auch ziemlich genau, wenn du drauf gehst, wo es gut Sinn macht. Und theoretisch kannst du wirklich überall machen. Also du hast eben Nackenschmerzen gesagt. Manchmal mit diesem, da sind ja mehrere Aufsätze drauf und das eine, der ist so ein bisschen spitzer, gehe ich auch an meinen Nacken dran und schieße da drauf. Ich meine, wenn es dann natürlich tiefer am Nacken wird, wird es ein bisschen mit Gelenkigkeit schwierig, aber... Es geht schon gut. Und es ist wirklich nicht kompliziert.
Okay. Ich merke schon, ich brauche so ein Ding jetzt auch. Ja, ich mache zwar täglich hier meine Faszienrollen-Sachen und schlafe eigentlich ganz gut mit dem Kissen auch, aber so eine Pistole fehlt mir noch. Dann habe ich die Sammlung auch komplett.
Ja, sehr gut. Kissen und Decke haben wir auch am Start. Kissen war auch mit auf Reisen, wie immer. Wir sind vorbildlich. Wenn du Bock hast, das Ganze mal auszuprobieren oder irgendwas davon auszuprobieren, ich glaube, viele Leute haben auch schon Sachen davon, aber die Kollektion komplett zu machen, mit uns geht es natürlich günstiger. Besenwagen 10, 10% auf alles. Ich glaube, der Code, der gilt eine Weile. Also gib das gerne weiter oder gönn den Leuten in deinem Umfeld auch was davon. Mit dem Code Besenwagen gibt es 10% auf alles bei Blackroll.
Ja, und wie immer findet ihr natürlich alle Infos und den Link unten in den Shownotes.
Leute, habt ihr Bock?
Nee.
Ja.
Nee, natürlich.
Ja, gut. Paul, ich sehe es ja im Hintergrund schon, da scheint noch die Sonne, der hat vielleicht auch bessere Sachen zu tun, aber ich muss sagen, hier so einen Winter in Deutschland zu verbringen, da kommt mir die Abwechslung jetzt mal wieder ganz gelegen, muss ich sagen.
Ja, ey, ich vermisse gerade zu Hause zu sein, um ehrlich zu sein. Also wo ich jetzt hier gerade bin, ist schon okay, aber auf jeden Fall auch overrated. Bis jetzt, so mein Eindruck.
Also aus deiner aktuellen Location muss man kein großes Geheimnis machen, oder? Du bist im Trainingslager.
Ja, genau, ich bin im Trainingslager auf Gran Canaria und ja, Malle Beste, ne? Also kannst du mir sagen, was du willst. Ist schon okay hier, aber ich bin natürlich auch gerade in einem Ort, an der also in einem Ort, wo, glaube ich, sonst auch keine Touris hinkommen. Wie Schindario, wie auch immer, dass man das richtig ausspricht, und ist laut, nicht so schön.
Also, ist halt Arbeiten, ist ne? Da.
Ist halt Arbeiten, aber ich
finde... Kein Urlaub.
Ist schon okay hier, aber ja, weil also so richtig wegballern tut es mich jetzt nicht. Ja,
ja, also ich habe halt so, wir haben ja jetzt 4 Wochen Pause gemacht, ich glaube, das haben wir auch noch nie gemacht. Ich glaube, jeder von uns hat es auch genossen, aber man hat so gemerkt, wie die Leute langsam immer ungehaltener wurden. Es wurde zwischendrin mal so, erst wurde so leicht nachgefragt, so, wann macht ihr weiter, wann kommt die nächste Besenwagen-Folge? Dann habe ich irgendwann auf Strava, habe ich dann schon so Kommentare bekommen, so unter Fahrten, so, nimm lieber mal neue Folge auf. Es wurde dann schon langsam so ein bisschen, ja, wie gesagt, ungehaltener. Und ich habe ja dann irgendwie gestern mal Hörerfragen eingeholt über unseren Instagram-Account, und viele Hörerfragen waren dann auch so dazu, was wir so in letzter Zeit gemacht haben. Und ich dachte, wir können das auf jeden Fall damit so ein bisschen behandeln, weil die wollen natürlich auch. Der erste, ich habe 1 Million Fragen bekommen, und der erste Part davon ist Persönliches. Erstmal die Top-Frage. Ihr hattet diese Frage auch beide. Was ist eine Augname? Ja, also Autokorrektur hat nicht so richtig funktioniert auf Instagram Story, und ich denke, circa 30 Schlaumeier haben dann diese Frage gestellt. Herzlichen Dank dafür. Ihr wisst selbst Bescheid, wer gemeint ist. Frage Nummer 2 ist, was haben wir so lange gemacht? Ja, uns natürlich vorbereitet auf die Saison hier im Besenwagen.
Also ich muss sagen, ich habe mal so einen richtigen Radsport-Reset gemacht, also ich bin ja, mache jetzt nicht nur den Podcast, ich arbeite ja auch sonst im Radsport, und auch im Privatleben gibt es relativ viel Radsportbezug. Deswegen war ich mal froh, so sich mich 2-3 Wochen, also gerade auch die Zeit ist ja auch wirklich, wo gar nichts passiert gefühlt, im Profisport zumindest. Und da war ich mal ganz froh, obwohl ich auch 1-2 Crossrennen zwischendurch geguckt habe, muss ich sagen.
Aber ich finde, dies ist relativ viel passiert in der Zeit, um ehrlich zu sein. Also... Aber,
ja. Also für mich waren da jetzt keine Neuigkeiten dabei, Paul, muss ich sagen. Die Sachen, die wusste ich vorher schon. Ja, also jetzt das war eine persönliche Frage, was wir gemacht haben. Und also ich habe mich versucht, so wenig wie möglich mit Radsport zu beschäftigen, sagen wir mal so.
Also Derek G wusstest du, ja? Ja gut, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es weißt, weil ja irgendwie halbe Team bei euch der Vertrag ist. Also bei Little Track. Und mit Oscar Onley wusstest du auch.
Ja.
Dazu kommen wir später noch.
Ich kann meine Quellen hier nicht offenlegen, Paul.
Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man, ohne das jemals vorher gemacht zu haben, ein Radteam mit einem neuen Rad ausrüsten muss und da mithelfen muss an wichtiger Stelle, über die Feiertage, dann kann man keinen Radsport-Reset machen. Und wenn man dazu noch auf Malle ist und 15, 20 Stunden die Woche Rad fährt, dann...
Aber Basti, du sagen, brauchst den alles, doch gar aber nicht,
wenigstens,
oder?
Ich brauche den nicht, nee, ich mache den ja extra nicht. Aber wenigstens hatte ich keinen Podcast während der Zeit. Aber das mit dem Radausrüsten, das werde ich demnächst mal... es ist wirklich relativ verrückt, und ich werde das mal ausführlich erzählen, wie das alles so vonstatten geht mit Zulieferern und so weiter, aber ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist auf jeden Fall auch schon klar, wann das Ganze öffentlich wird. Ich halte es mal noch so ungenau, aber sobald das dann öffentlich ist, dann kann ich das alles mal erzählen, was da so hintersteckt und wie das so funktioniert. Das ist ja auch für mich immer wieder interessant. Und Sakalobra PR bin ich gefahren.
Ja. Wie oft bist du eigentlich in deinem Leben jetzt schon Zacaloppa gefahren? Und bist du mit der Fähre rübergefahren?
Nee, ich bin nur einmal mit der Fähre gefahren. Diesmal sind wir einfach nur so gefahren. 9 Mal. Ich habe geguckt.
Echt? Noch nicht öfters? Das
ist voll anstrengend, da hinzukommen. 9 Mal.
Ja, das stimmt schon. Aber ich hätte echt gedacht, dass ihr schon öfters wart. Okay.
Ja, 9 Mal mehr als ich. Nee, Quatsch. Ich bin auch schon ein paar Mal darauf gefahren, kann ich sagen. Aber meistens auch nicht, weil, wie Basti schon sagt, ist halt immer ein bisschen unnötig, da so runter und wieder raufzufahren. Wenn es der
Trainingsplan
nicht befohlen hat, bin ich dann auch nicht gefahren.
Ja, okay. Also ich mache jetzt hier mal weiter in den Fragen. Es fragt, glaube ich, mich jemand, wie es auf der Rolle war. Ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben oder er war nicht erkenntlich aus seinem Instagram-Namen, weil ich bin jetzt zurückgekommen und es war wirklich geschlossene Schneedecke in Düsseldorf und nach ein paar Tagen ohne Fahren habe ich mich dann wirklich mal auf die Rolle gesetzt und ich kann weiterhin bestätigen, es ist zum Kotzen.
Aber da jetzt mal kurz, eine Frage an die NRWer hier. Also wird hier immer so schlecht gestreut?
Winterdienst.
Oder gar nicht? Also ist mal jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Also man kann ja Berlin auch viel vorwerfen. Ich habe dann ja auch gehört, dass da auch furchtbar war. Aber ich war in dieser Periode, wo quasi Deutschland untergegangen ist, wo wir mal wieder Minusgrade haben. Was wir vor 10 Jahren, kann ich mich daran erinnern, da musste ich immer noch das Auto freischippen morgens, damit ich aus der Parklücke rausgekommen bin in Berlin. Das war einfach normal. So. Und mittlerweile ist irgendwie Chaos.
Die haben die ganzen Räumfahrzeuge verkauft, auf jeden Fall.
Ich habe nicht einmal ein Räumfahrzeug gesehen in Düsseldorf.
Ich glaube.
Das war krass.
Es gibt also, ich glaube, sowas gibt es tatsächlich in Nordrhein-Westfalen gar nicht, oder? Zumindest mal nicht in der Rheinebene. Weil so oft liegt hier nicht so viel Schnee, dass man das räumen muss.
Ja, aber das war gar nicht
Salz drauf gestreut, wenn es irgendwann wichtig
wird. Nee, nicht mal das. Nicht mal das, es lag ja nicht mal Salz und es waren wirklich so Straßen, wo ich dachte, da ist auch einfach auch normaler Verkehr. Ja, und es war einfach spiegelglatt. Und dann bin ich, kurz bevor ich nach Gran Canaria geflogen bin, waren ja auch nochmal so 2-3 Tage, die so ein bisschen kälter waren und bin ich so Richtung Holland gefahren. Ja, und da war einfach, da hast du das Gefühl gehabt, du bist irgendwo in den Alpen gelandet, wo halt wirklich so quasi alle am Limit sind mit irgendwie Räumen, weil da war einfach zum Teil gar nichts gemacht, da waren nur noch die Fahrspuren frei.
Wir haben alle Schneeketten hier, Paul.
Ja, ey, das war krass, okay. Ey.
Also, wir haben ungefähr noch 100 Fragen kurz halten. Jetzt, wie läuft Andis Vorbereitung auf den Leistungstest?
Ja, Sturmtief Elli hat mir natürlich dann hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie Paul sagt, man kann ja hier nicht auf der Straße fahren. Und außerdem wollte ich mal sehen, wie es so komplett ohne Vorbereitung ausfällt.
Also kurz zur Erklärung. Montag, wir nehmen jetzt Mittwochabend auf. Montagvormittag haben wir Leistungstest.
Ja. Ich bin Freitagabend.
Nächste Woche werden wir davon erzählen.
Also das so die Vorbereitung bis dahin jetzt die nächsten paar Tage. Ich habe tatsächlich zwischenzeitlich mal drüber nachgedacht, auch mir eine Rolle zuzulegen und drauf zu fahren, aber ich muss sagen, das war mir viel zu teuer.
Ja, aber da habe ich auch gedacht, als wenn du seit 20 Jahren nicht mehr im Internet unterwegs warst. Ey, ganz ehrlich, die Preise, die du da geschickt hast, fand ich eigentlich noch ganz okay, weil die waren während Corona.
550 Euro.
Alter,
okay, Junge, weißt du, was wäre? Und dann musst du ja noch einen Kranz drauf machen und so.
Weißt du, was wäre?
Dabei bleibt's ja nicht. Dann brauchst du ja noch einen Ventilator, schieß mich tot. Also.
Ja, den kannst du aus dem Baumarkt für 20 Euro schießen. Aber, Andi, also ich fand die Preise jetzt doch human, die du da gezeigt hast.
Also ich finde das zu teuer, jetzt müsste da was Günstigeres geben.
Gut, weiter geht's. David aus Köln will wissen, ist Paul jetzt Düsseldorfer? Und Rick will wissen, warum? Wir biepen jetzt die Antwort.
Ich wollte schon immer mal im Ruhrgebiet leben.
Ja, genau. Ich mag das Ruhrgebiet so sehr, dass ich mir dachte, ich ziehe dahin.
Du hast noch doppelte Staatsbürgerschaft, oder?
Ich hab noch doppelte Staatsbürgerschaft.
Paul hat 2 Pässe, das muss jetzt reichen für die Antwort. Aber er nähert sich an diesem neuen Kulturkreis hier.
Ja.
Frankie will wissen, habt ihr einen absoluten Lieblingsort zum Radfahren? Oder bei einer Ausfahrt einen bestimmten Ort gefunden, den ihr ohne Rad niemals erreicht hättet? Oder ja, die meisten Orte würde ich nicht sehen, wenn ich nicht Rad fahre. Also ich finde die Bevertalsperre gut, ganz simpel. Bergisches Land, Bevertalsperre, fahre ich immer mal wieder gern hin.
Ja, Bergisches gehe ich mit, Bergisches gut. Die ganzen Trassenfan.
ich kann jedem mal empfehlen, wenn man Offroad fahren möchte.
Die Eifel
möchte,
zu fahren.
Ja, tatsächlich. Und zwar in ganz bestimmte Regionen. Und zwar das Hohe Venn. Das ist also eigentlich auch schon dann mehr in der auf der belgischen Seite. Und da bin ich mal im Herbst gefahren und muss sagen, das war eine der schönsten Radfahren, die ich jemals gemacht habe. Also Traumkulisse, dann natürlich das Licht, ne, so alles ein bisschen herbstlich.
Aber schon Rennrad, bist nicht über diese Holzplanken gefahren.
Ne, ich bin damals tatsächlich auch mit einem Mountainbike da durchgefahren alles.
Ah, okay.
Aber man kann da auch guten Gravelbike nehmen. Also das lohnt sich da schon. Das kann ich empfehlen.
Ja, haben wir doch. Ey, jetzt Paul, sag noch irgendwas in deiner Heimat oder in Ostdeutschland.
Ach so, ich finde, jetzt hat er mich auch das Belgische, oder das Bergische, nicht das Belgische, ganz viel gesehen habe. So rund um Berlin ist auch ganz schön, wenn man nicht jeden Tag Radfahren muss.
Ja, okay. Okay, weiter geht's. Machen wir irgendwelche Ausgleichssportarten im Winter? Will Moritz wissen. Er hat mit Langlaufen angefangen. Würde ich auch Radfahren machen, wenn das hier möglich wäre, aber keine Chance.
Ja, genau. Bei Andi ist der Ausgleich Radfahren. Ja. Laufen und ja, Core-Training, aber das mache ich auch in der Saison. Also eigentlich, yes. Nee.
Same. Ich bin jetzt echt viel gelaufen.
Aber Paul, als du, was hast du früher noch so gemacht? Bist du auch regelmäßig laufen gegangen, oder?
Ja, Laufen war nicht immer so ein Thema, ja.
Aber so Krafttraining, also war damals bei dir auch gar kein Ding, ne?
Nee, ich habe nie so richtig, ich habe das mal 2 Jahre lang gemacht, aber irgendwie auch jetzt so mit meinem jetzigen Coach, Krafttraining ist da kein Thema. Ich sehe das mal wieder bei vielen, denke, oh, muss ich das jetzt auch machen, aber keine Ahnung. Ja.
Also ich habe tatsächlich relativ viel Krafttraining gemacht irgendwann. Das kam auch gut an und ja, ich meine, hier in Köln kannst du nicht so viel langlaufen. Das habe ich aber gerne gemacht, wenn es sich angeboten hat. Und dann so später irgendwann habe ich auch gerne so Skitouren gemacht, also eigentlich nur bergauf gehen auf Skiern. Mal so als Abwechslung irgendwann im Winter zwischen halt Trainingslagern, weil irgendwann warst du halt auch einfach nur noch auf dem Rad irgendwo im Süden unterwegs. Ne?
Ja, es geht ganz gut hier an der Halde auch.
Ja, man kann tatsächlich eigentlich so einmal im Winter in die Eifel fahren und da langlaufen. Also da werden auch noch Leuten gezogen.
Oder
in
im
Berlin
Sauerland
geht es übrigens auch im Grunewald.
Skifahren.
Ja, auch werden da richtig Leuten gezogen oder muss man dann so skaten?
Ja gut, aber nur wenn Schnee liegt.
In Berlin, also gezogen werden die nicht, aber du siehst, also jetzt als ich da war vor ein paar Wochen, da waren so Leute mit den Hunden, haben die Hunde vorne rangemacht, wie so ein Schlittenhund, haben sich halt dann ziehen lassen auf Skiern. Also das kenne ich auch von früher, das war dann normal.
So, wir verlassen den persönlichen Corner und gehen in den Sportcorner mit der letzten persönlichen Frage. Bene will wissen, warum kein Bundescrossi? Warum bist du nicht Cross-Nazio gefahren? Meisterschaften meine ich.
Weil ich keinen Bock hatte, wieder bei Minusgraden Radrennen zu fahren. Und weil ich hatte die ganze Zeit überlegt, aber ich habe dann Wettervorschau angeguckt und dachte, Alter, nee Mann, ich bin zu alt dafür, ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf, ey.
Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Fragen, die sich hier angliedern, nämlich, ich lese mal 2 davon vor. Was sagst du über Cross aus, wenn Meisen aus der Rente gewinnt, will Ruben wissen und Jan will wissen, wie ernst wir das Thema Cross nehmen?
Also erstmal Rente und ja, also ich würde mal behaupten, dass Marcel Meisen so viel trainiert hat wie lange nicht mehr. Und also zumindest, wenn man auf Strava verfolgt, konnte man feststellen, dass er relativ viel Rad gefahren ist, im Kontext gesehen natürlich. Und dass er vielleicht auch so mit seinen längsten Radfahrten absolviert hat jetzt in seiner sogenannten Rente und auch mit den meisten Höhenmetern. Also ja, ich glaube, er hat sich schon ganz gut vorbereitet. Und der ist halt gut, ne? Also der hat halt Talent. Der war halt, als er noch richtig gefahren ist.
Der ist vorher auch schon 9-mal deutscher Meister geworden. Der hat bestimmt Talent.
Ja, nein, aber der ist ja, es gibt ja Leute, die müssen richtig hart arbeiten, alle haben irgendwo Talent, aber Jupp, den kannst du wirklich aufwecken und der macht dir das halt irgendwie, ne? Also der ist halt auch so technisch talentiert und von daher, es hat mich jetzt nicht überrascht, um ehrlich zu sein.
Also ja, ich habe mir das gestern auch nochmal bestätigen lassen, beziehungsweise gesagt bekommen, dass er wirklich mehr trainiert hat als die letzten Jahre, die er noch aktiv war. und dementsprechend halt wirklich auch wahrscheinlich fit war einfach. Und man muss ja sagen, der ist einfach auch jetzt ja über ein Jahrzehnt professionell Cross gefahren und kommt halt auch von einem ganz anderen Niveau, wie die Jungs, die jetzt da, ohne denen da was absprechen zu wollen, unterwegs waren und sich wahrscheinlich gute Aussichten gemacht haben, auf endlich mal einen Titel gewinnen zu können, ohne Marcel Meisen am Start. Dann hat er alle überrascht und war dann doch da. Das sagt jetzt für mich aber nicht so viel über den Crosssport aus. Man muss da einfach mal realistisch sehen, dass der wirklich auf einem ganz, ganz anderen Niveau ganz lange unterwegs war, wo die anderen noch sind. Also der hat ja wirklich hauptberuflich Crossrennen gefahren. War dazu auch noch bei Abyssin de Koenig in der Profimannschaft, auch auf der Straße unterwegs. Also kommt wirklich von einem ganz, ganz anderen Niveau. Wenn man das jetzt mal so auf die Straße übersetzen will, verbesser mich, Paul, wenn ich da falsch liege, ist er mal so in der World Tour gefahren, ne, oder lang, war einfach immer in der World Tour im Cross-Bereich und die anderen, die jetzt damit am Start waren, sind eher so aus dem semi-professionellen Bereich, Kontinentalbereich und da muss man sagen, da ist ja auch auf jeden Fall noch ein großer, großer Sprung dazwischen.
Ja, also auch jetzt nochmal, er hat jetzt mit, ich glaube, 30, ich habe das auch nochmal angeschaut, das Rennen, ein paar Sekunden Vorsprung gewonnen. Letzten Jahre, keine Ahnung, hätte er sich noch einen Kaffee ziehen können, auf Toilette gehen können quasi, so viel Vorsprung hatte der. Von daher war es schon einen Ticken enger, ist jetzt auch nicht so, als wenn er da wie in alten Tagen noch rumgefahren wäre, aber trotzdem Chapeau, da quasi hinzukommen. Und einfach nochmal irgendwie so das zum 10. Mal deutscher Elitemeister zu werden. Ja.
Herzlichen Glückwunsch nochmal an Judith Krahl. Accidentally, yep. Rose Backroad, auch deutsche Meisterin. Sehr gut.
Glückwunsch.
Wollte niemand, aber nehmen wir sehr dankend, freudig an. Wir bleiben bei Cross. Cornelius fragt, ob Wout van Aert unserer Meinung nach trotzdem eine Rolle bei den Klassikern spielen kann, obwohl er sich schon wieder was gebrochen hat beim Cross. Ja.
Boah, ich weiß gar nicht, wie aufwendig ich da jetzt generiert werden muss. Ne?
Aus der
medizinischen, schon wieder auf dem Rad übrigens, ne?
Aus der medizinischen, ja, Brille ist es, glaube ich, zu verschmerzen. Also ich habe ein Röntgenbild gesehen, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Ich habe auch ein Foto vom Fuß gesehen, der sieht nicht super geschwollen aus, beziehungsweise der Fuß gar nicht, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Nur das Sprunggelenk so ein bisschen. Sollte eigentlich möglich sein, einen normalen.
Um es kurz zu machen, eine Rolle wird er auf jeden Fall spielen. Wie groß die Rolle sein wird, abgesehen von der Verletzung, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da werden wir so ziemlich die gleichen Szenarien sehen wie die letzten Jahre oder wie letztes Jahr. Eigentlich geht es darum, Pogacar zu schlagen, wenn er am Start sein wird. Und also als großen Top-Favoriten auf die Monumente sehe ich ihn jetzt nicht, aber klar wird er immer eine Rolle spielen. Und je nach Rennverlauf, klar kann er so ein Ding auch gewinnen, aber ist jetzt für mich keiner mehr der großen Top-Favoriten. Oder?
Okay, machen wir weiter.
Also ich würde ihm jetzt so...
Ich wusste schon, was du sagst und ich sehe das genauso. Ich würde es ihm gönnen. Ich würde ihm mega gönnen, irgendwas Großes nochmal abzuschießen. Eins von denen, die er gerne hätte. Aber er ist halt auch ein Pechvogel einfach, ne?
Ich habe da so viel zum Thema, ich habe mich gar nicht mit Radsport beschäftigt. Auf YouTube gibt es irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Doku ist über Van der Poel, gibt es auf jeden Fall so ein Video, irgendwie King of Cross oder so heißt es ähnlich, oder der beste Crossfahrer aller Zeiten, ist so eine schlechte Übersetzung auf jeden Fall der Titel. Und da zeigen die ganz viele Aufnahmen aus den ersten Rennen, die Van der Poel und Van Aert in der Eliteklasse gefahren sind. Mhm. Und da war das ja eigentlich schon, also es war ja eigentlich schon immer so, dass er meistens den Kürzeren gezogen hat, ne? Also gerade bei den Weltmeisterschaften, wenn er gewonnen hat, hatte meistens auch Van der Poel irgendein Problem. Also eigentlich ist ja schon krass, dass er ja einfach einer der wahrscheinlich besten Radfahrer aller Zeiten ist, aber einfach auch in der Generation mit Mathieu Van der Poel fahren muss und jetzt auch noch Tadej Pogacar seit ein paar Jahren. Weil sonst hätte der wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr gewonnen. Ist ja eine krasse Maschine auf jeden Fall auch.
Okay, lass weitermachen. Die Frage müssen wir nicht beantworten. Alex will wissen, was macht Anton Palzer? Ich habe ihn eingeladen, hier endlich mal Anton Palzer 2.0 Besenwagen zu machen. Das soll er uns hier beantworten. Schreibt ihm auch gerne, dass er hier endlich zusagen soll. Also er hat schon zugesagt, aber er will sich irgendwie nicht auf einen Termin committen. Jetzt, Andi, du hast gesagt, du hast hierzu eine Meinung. Hat Remco Chancen gegen Poggi? Ich konnte keinen Namen zu dieser Frage generieren.
Boah, also ich habe dazu so viel wie mich vom Radsport abschotten kann ich auf jeden Fall nicht. Es gibt dazu, kann man auch jetzt mal hier als Hörempfehlung rausgeben, einen Podcast mit Tim de Klerk bei Domestique oder so heißt es, heißt dieser Podcast. Ich habe da auch nur Zusammenschnitte auf Instagram gesehen. Da kriegt nämlich Tim de Klerk genau die Frage gestellt und beantwortet die eigentlich ganz gut. Man muss sagen, Tadej Pogacar ist wahrscheinlich einfach eine Nummer besser als alle anderen Fahrer, die es aktuell im Peloton gibt. Meiner Meinung nach ist der Einzige, der ihm wirklich gefährlich werden könnte, ein Teamkollege von ihm, und das ist jetzt nicht unbedingt Joao Almeida, sondern Isaac del Toro. Und ich glaube, das wäre der Einzige, der wirklich ihm gefährlich werden könnte. Alle anderen sind halt einfach in vielen Bereichen eine Nummer, eine Klasse drunter, wenn man so will. Und dementsprechend sehe ich da jetzt auch keine große Gefahr. Ich glaube, es gibt deutlich bessere Kletterer noch als Remco. Remco ist eine absolute Zeitfahrmaschine. Es gibt aber nicht mehr so viele Zeitfahrkilometer, dass das irgendwie ein großer Vorteil für ihn sein könnte. Also um es zu beantworten, nein, glaube ich nicht, dass er ihn schlagen kann. Im Zeitfahren immer, aber bei einer Grand Tour glaube ich nicht.
Okay, weiter. Hot Takes 2026. Leroy fragt. Jeder einen.
Komm, Paul. Oder soll ich sagen, Almeida gewinnt eine Grand Tour?
Ja, gut. Das ist ja, also, ich glaube, dass Trek uns enttäuschen wird. Also, Lidl Trek.
Gut, wir führen das gar nicht aus.
Ja.
Andi sagt, Almeida gewinnt eine Grand Tour.
Ich würde das jetzt gerne besprechen, Paul, oder sollen wir das aufschieben?
Das wär, wir werden das also, noch.
Ich kann es auch
wir
kurz
können das
machen.
Mit Dominik Klemme besprechen demnächst.
Ja, na gut, aber der ist ja dann auch Bias. Also, das ist ja. Das macht ja keinen Sinn. Also, Andi ja auch. Das macht halt nicht gar keinen Sinn, worüber wir jetzt reden.
Klar ist jetzt der Teamleader Mats Pedersen und mit dem arbeiten wir zusammen, aber. Es gibt ja jetzt nicht nur Mats Pedersen in der Mannschaft. Ich denke mal, man hat einen der besten Sprinter der Welt mit Jonathan Milan. Man hat sich jetzt im GC-Bereich auch keine schlechten Leute in die Mannschaft geholt.
Ja, also, genau, aber ich glaube.
Ich weiß auch nicht, was du glaube, jetzt von denen erwartest, aber dass die immer so die Top 5 auch erreichen können bei einer Grand Tour und mehrere Etappen gewinnen. Mats geht aufs grüne Trikot bei der Tour. Also ist alles jetzt nicht unrealistisch.
Ja, also wir sind ein super Team jetzt mittlerweile, ne? Also auch vom Budget her und was jetzt irgendwie an Geld auch ausgegeben haben. Also Derek G wird nicht billig sein, Ayuso wird nicht billig sein, Sky Moser hat verlängert, Mats Pedersen hat irgendwie, dem gehört das halbe Team gefühlt. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die nur Leute haben, die irgendwie für ein paar Euro fahren und deswegen muss man sich, glaube ich, mit den ganz Großen vergleichen, auch mit den ganz großen Resultaten und da finde ich, ist halt eine Top 5 bei einer Grand Tour jetzt nicht unbedingt das Ziel, was man vielleicht haben muss mit so einem Kader. Ich denke auch nicht, dass das deren Ziel ist, aber ich habe so das Gefühl bei dem Team, die werden gut fahren und die werden auch sehr präsent sein, aber die werden nicht in der Lage sein, eine Vingegaard, irgendwie sei es bei der World oder in Giro, so weit in Bedrängnis zu bringen, dass die eins davon gewinnen können. Und ich meine, über die Tour brauchen wir eh nicht reden. Also wenn Vingegaard, ich hoffe, dass er gut aus dem Giro kommt, damit er bei der Tour auch einigermaßen fit ist. Weil sonst macht Poggi da halt irgendwie, keine Ahnung, überrundet alle zweimal. Aber ich, ja, Also ich glaube, man erhofft sich da sehr viel, aber ich kann mir vorstellen, dass wir diese Wünsche nicht erfüllt gut sehen. Ja. Genauso auch bei den Klassikern.
Wir haben keine Zeit. Ja. Almeida gewinnt Vuelta, sagt Andi.
Nee.
Ich sag,
dann gewinnt ein Giro.
Oha, okay. Alles klar, sehr gut. Nochmal nachgefragt. Ich sag, Rose fährt zur Tour de France. Womit wir zu einer weiteren... Paul sagt, das ist kein Hot Take. Ich hoffe, dass das kein Hot Take ist, aber es wäre immer noch geil. Weil dann bin ich da auch. Der Hutmacher fragt, auch langjähriger Besenwagen-Hörer hier, nochmal Dankeschön, wird Rose Rockets die Wildcard von Cofidis bekommen? Das frage ich mich nämlich auch. Cofidis vor kurzem oder diese Woche beim Giro abgesagt, haben gesagt, sie fahren keinen Giro und sie hätten die Möglichkeit da zu starten. Die müssen sich aber ressourcentechnisch auch überlegen, welche Rundfahrt sie fahren. Und da Cofidis auch, glaube ich, relativ spanienlastig noch ist vom Kader her oder von der Teamführung.
Ja, auch vom Sport, also die Firma auch selber, die sind sehr aktiv, ja, auch in Spanien zum Beispiel. Ja.
Ist für die besser, Tour und Vuelta zu versuchen, als den Giro noch übers Knie zu brechen. Und ich weiß, im Trainingslager, wo ich war vor Weihnachten, wurde das auch schon, die Möglichkeit dazu besprochen. Man kann immer erst Entscheidungen fällen, wenn es auch wirklich so ist. Und bis jetzt gibt es keine klare Kommunikation von den Rennveranstaltern. Ich frage mich das ja auch natürlich, wann gibt es diese Wildcards endlich oder eben nicht. Und es könnte sein, dass die Rockets auch ein Giro-Wildcard bekommen könnten, wenn sie wollten. Es könnte aber auch sein, dass sie auch absagen müssen, weil Ressourcen und natürlich eine Tour de France Wildcard präferiert würde. Aber dass sie die angeboten bekommen, ist möglich und es ist auch möglich, dass sie zusagen könnten, aber mehr kann ich nicht sagen. Also man kann immer erst entscheiden. Ich habe damit nichts zu tun, aber ich werde es euch sagen, wenn es soweit ist.
Da muss man jetzt aber dazu sagen, es gibt auch noch zwei italienische Pro-Teams. Drei eigentlich, oder ich weiß nicht.
Ja, aber die können 26 nicht. Die, da gab es da gab es jetzt gerade so eine Liste. Die sind nicht automatisch qualifiziert. Du musst in einem bestimmten Ranking sein, um
du musst überhaupt in den Top 30 Teams sein.
Genau. Und die fallen nicht alle darunter. Und deswegen ist es, ich weiß gar nicht mehr, müsste man nochmal raussuchen, aber es wurde aufgeschlüsselt, wer fahren darf.
Also und Top da waren, 30 glaube ich, Teams sind die alle drin.
Nee, da war irgendwas, die waren nicht alle berechtigt zu fahren bei einer Grand Tour. Aus irgendwelchen Gründen. Aber ich kann sie dir gerade nicht nennen. Ich hatte nur dieses Ranking gesehen.
Okay, ich glaube, wir haben den Sportcorner auch halbwegs abgehakt. Jetzt kommen noch ein paar allgemeine Fragen. Ich kann ein paar einfach vorlesen und die Antwort geben. Mike hat irgendwie nächste Woche lässt er ein Blutbild machen und wollte wissen, welche Werte er kontrollieren lassen soll und welche wir für wichtig halten. Ich habe einfach Rösler gefragt, unseren Trainingsfreund, Leistungsdiagnostiker, wo wir auch nächste Woche hingehen, und der meinte so, Vitamin D, Eisen beziehungsweise Ferritinwert und Vitamin B12 soll man immer kontrollieren und substituieren, sagt er immer. So, okay.
Testo.
Substituieren wichtig. Vor allem.
Hämatokrit auch, wie viel Spielraum hast du noch bis 50?
Lara fragt, ob es Community Rides geben wird. Kann ich schon sagen, wir sind auf jeden Fall mit unserem Partner von SRAM bereits im Austausch und die grobe Planung ist, da das jetzt neuerdings logistisch gut liegt, einer im Frühling und einer im Herbst ab Düsseldorf. Wir werden euch wissen lassen, wenn es soweit ist. Jetzt kommt eine super interessante Frage. Silvia will wissen, was halten wir von Akkuluftpumpen? Haben wir welche?
Also ich habe
eine auf dem Schreibtisch, aber ich habe letztens eine nicht mitgenommen.
Danke nochmal hier an ich weiß gar nicht, wer hat mir die gegeben? Beim Ride aus Düsseldorf, da habe ich nochmal nachgepumpt, falls ihr euch erinnert. Ich weiß gerade nicht mehr genau, aus welcher Trikottasche die kam, aber eigentlich
wird cool,
so ein Ding, oder? Ich weiß nicht, ich finde es besser als so eine Patrone, muss ich sagen, weil die ist halt schwer zu dosieren und dann auch leer. Aber ich habe immer noch so eine kleine Pumpe, die in der Trikottasche drin
ist. Ist mir irgendwie zu groß, die Akkupumpe. Paul hat keine Meinung.
Doch, ich warte immer noch darauf, bis die kleiner werden.
Ja.
Aber ich sehe das jetzt bei vielen auch die. Ja, ich habe jetzt, weiß gar nicht von welcher Marke das war, jetzt gerade gesehen, die ist so groß mittlerweile wie, wie eine Powerbank, aber so eine flache, dadurch ein Ticken höher, aber ist nicht mehr so dick. Hm. Und ich finde ja so flach, so quasi so Handyformat, fände ich schon attraktiver als jetzt so ein dickes Ding, was es irgendwie auch quasi Volumen vom Trikot weg immer in Anspruch nimmt. Und viele Leute nutzen das mittlerweile zum Reisen, auch um die Räder aufzupumpen. Von daher, ich habe noch keine, aber ich bin kurz davor, mir eine zuzulegen. Also falls ihr da draußen was empfehlen könnt, schreibt mir gerne.
Ich habe auch außerdem immer noch so einen kleinen Adapter mit für Autobenzin.
Ja, ich auch. Hab ich auch.
Dann halt Tankstelle.
Immer dran. Ja.
Ronny fragt, wann kommt Lennart Kemner endlich? Ja, fragst mich auch. Dazu muss man sagen, ich hatte Lennart eigentlich schon geplant, beziehungsweise hatte ich mit seinem Management Kontakt und diesen Wunsch geäußert und es wurde mir auch schon zugesagt, dass er zu uns kommt. Dann ist aber dieser blöde Sturz passiert, dieser Unfall und jetzt haben wir ihn natürlich erstmal eine ganze Weile in Ruhe gelassen und ich muss das dann für dieses Jahr nochmal neu ausmachen, mache ich aber auf jeden Fall. Also wir freuen uns auch sehr darauf, wenn er irgendwann mal hier zu Gast ist. Ich versuche es einzurichten dieses Jahr. Was haltet ihr, will Andi wissen, vom neuen Format der Tour de Suisse? Das werden wir uns dann auch genau angucken. Also Tour de Suisse wird, das hat er auch erklärt, dieses Jahr so verlaufen, dass es Männer und Frauen jeweils 5 Etappen sind und die am selben Tag passieren, nacheinander. Ich würde sagen, da, wenn das passiert, machen wir da mal ein Spotlight und holen auch einen Gast, der da entweder in der Orga ist oder vor Ort oder was auch immer.
Also Tour de Suisse wird nur noch 5 Tage sein?
Wieso hat er geschrieben? Ich habe das jetzt gar nicht weiter nachgeguckt. Ich glaube ihm einfach mal.
Boah. Ja, krass. Also ich finde das irgendwie spannend, dass das so in einem Event stattfindet, Männer- und Frauenrennen. Aber ich weiß nicht, wie gut ich das finde, dass das auf 5 Tage reduziert wird. Weil ich finde so, ja, einfach eine Rundfahrt, die eine Woche geht, oder die ging ja auch schon mal 10 Tage, finde ich eigentlich cool. 5 Tage ist so, weiß ich nicht.
Finde ich irgendwie so, kleine, so World Tour. So regionale Rundfahrten.
Finde ich, es passt nicht so irgendwie in die World Tour. Da gibt es genügend Pro Series, ne? Deutschland Tour ist 4-5 Etappen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt.
Ja, 5 ist echt kurz.
Also es entwertet ja sportlich die Tour de Suisse für mich, ehrlich gesagt.
Vielleicht wird es aber ein cooleres Event. Mal sehen. Schauen wir uns an.
Ja. Auf jeden Fall. Und können wir gerne auch nochmal hier jemanden aus der Orga reinholen. Da habe ich einen Kontakt.
Sehr gut. Warum spielt Techniktraining so eine geringe Rolle im Radsport, will Peter wissen?
Ich weiß aus dem Frauenbereich, dass es da mittlerweile eine größere Rolle spielt. Bei Männern stimmt schon, ne? Also ich habe das, glaube ich, nie so ein richtiges Thema. Ich weiß, dass Wismar hat das doch viel gemacht, auch im Devo-Team, ne? So Techniklehrgänge im Winter und sowas haben die gemacht, so mit Abfahrtstraining und all solchen Sachen. Aber was ich so mitkriege, ist bei den Frauen das wohl immer mehr ein Thema.
Das ist auf jeden Fall kein Standard irgendwie, ne?
Das hatte damals auch, jetzt muss ich überlegen, wie die zu dem Zeitpunkt hießen, also die Vorgängernamen von DSM-Firmen, nicht PostNL. Ich glaube, die haben damit angefangen. Und
Sunweb,
da hießen ja auch mal zwischendurch irgendwie noch anders. Und ich weiß halt jetzt nicht, in welchem Jahr das war. Es war meiner Meinung nach auf jeden Fall zu der Zeit, als Marcel Kittel da war. Der hatte mir nämlich davon erzählt damals. Und
Argos Shimano.
Es kann schon sein, dass dann auch zu der Zeit wahrscheinlich Merein Seemann, der Sportdirektor bei dem Team war, der das wahrscheinlich mit zu Wismar gebracht hat. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass die allermeisten Fahrer durch die verschiedenen Nachwuchsklassen gegangen sind und dementsprechend ja auch schon eine gewisse Ausbildung haben, was Technik angeht. Und es kommt schon vor, dass Fahrer, die eben da Defizite haben, dem dann persönlich auch mehr Aufmerksamkeit widmen. Es sind oft halt Sachen wie Abfahrttechniken und so weiter, was natürlich auch nicht so leicht zu trainieren ist. Also man kann jetzt nicht einfach fünfmal eine Kurve anfahren und ne, du musst ja auch mit den Geschwindigkeiten dann arbeiten. Und ja, man nimmt sich da oft vielleicht mal so einen Mountainbiker oder so zur Hilfe, der da ein bisschen ja, Skills vermitteln kann. Und sonst gilt immer noch auch, dass der Radsport von außen zwar sehr, sehr professionell organisiert aussieht, aber im Inneren dann doch ja, viele, viele Baustellen aufklaffen, dass die Teams einfach die Kapazitäten dafür nicht haben, die Probleme nicht sehen, würde ich sagen. Ich war jetzt die Tage auch ganz überrascht, dass nicht alle World Tour Mannschaften mit moderner Leistungsdiagnostik arbeiten und ja, ich glaube, dass das oft nicht nötig ist und wenn, dann wird das individuell gemacht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel mit Fahrern in der Agentur auch schon die Problematik bei dem einen oder anderen und haben das eben mit ja, einem Mountainbiker oder so, der da vielleicht mal ein paar Tipps weitergegeben hat und dann natürlich immer mit denjenigen, die Abfahrten runtergefahren ist. Da kann man sich schon auf jeden Fall bei so Abfahrtskills kann man sich schon sehr, sehr gut verbessern eigentlich. Alles andere ist halt einfach Learning by Doing über Jahre. Ja.
Gut. Letzte Frage jetzt, beziehungsweise zwei in einem. Thema ist Live-Podcasts. Es wurden mehrfach Live-Podcasts in Hamburg nachgefragt und ob wir überhaupt halt welche machen dieses Jahr. Und diesem angeschlossen gibt es noch die Frage, wo ist die Lothar-Leder-Folge? Lothar-Leder war nämlich ein Live-Podcast und bis jetzt ist der live geblieben, also bei den paar hundert Leuten, die da waren. Was ein bisschen schade ist, weil unsere Live-Location, die wir damals gebucht haben, leider die Aufnahme verkackt hat. Es gibt eine Aufnahme davon und ganz ehrlich, ich dachte mir jetzt auch in unseren Weihnachtsferien, in unserem Winterurlaub, den wir da kurz jetzt vom Podcast ausgemacht haben, ich würde mir doch diese Aufnahme gerne mal anhören, ob da nicht noch ein paar, weil Lothar Leder, geiler Typ, ob da nicht noch ein paar verwertbare Sachen drin sind und ob wir die vielleicht irgendwann mal als in Anführungszeichen Bonusfolge mal irgendwo rausbringen, mit dem Disclaimer, dass sie halt einfach scheiß Quali hat, aber ein paar gute Witze drin sind.
So ein Lothar-Leder-Medley.
Ja. Und ansonsten kann ich aus meiner Warte sagen, keine Ahnung, bis jetzt haben wir nichts geplant.
Nee, ist Terminfindung großes Problem, auch dank mir. Von daher sieht es gerade schlecht aus in 26. Ach,
wir werden schon irgendwas zusammenfummeln. So. Doch.
Was?
Wir sind ja schon gebucht von einem von unseren Partnern im Mai. Ja. Aber das.
Das ach so, ist noch nicht, ja, gut, also aber
es gibt auf jeden Fall einen Live-Podcast im Mai. In Berlin, glaube ich.
Ja, ohne mich wahrscheinlich.
Sagen wir nochmal genau Bescheid. Und vielleicht gibt es, aber das ist halt, ne, das ist nichts, was wir organisieren, sondern da sind wir dann. Natürlich machen wir einen Podcast, der wir sind und so weiter. Aber vielleicht organisieren wir auch noch selber einen. So ein paar, meine Live-Gästeliste ist auf jeden Fall noch relativ voll. Okay. Hörerfragen würde ich sagen, jetzt abgehakt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich habe alles, was irgendwie beantwortbar war, hier mit reingenommen. Und jetzt so ein bisschen was Sportliches ist ja passiert in der Zwischenzeit, wo wir nicht online waren. Aber ich dachte mir, wir steigen hier mal mit Grüßen von unseren regelmäßigen Profibegleitern ein in die Runde. Und Profis immer sehr unregelmäßig am Handy, kann ich bestätigen. Also der Merkel hat es gar nicht gelesen. Der wird das irgendwann die nächsten Tage lesen, dann kriegen wir den nächsten Gruß von dem. Aber wer natürlich der absolut verlässlichste Kandidat ist, ist unser Ben. Und hat mich auch gewundert, habe ich vor 5 Tagen geschrieben, so Instagram-Story gesehen, Junge, Anfang Januar schon auf dem Vulkan. Der ist schon auf Teneriffa mit einer kleinen Truppe und hat uns natürlich was geschickt. Wobei, ich habe gesagt, schick Video, dass wir das hier einblenden können. Und er meinte erst, ich kann kein Video schicken, ich bin zu fertig vom Training, ich sehe so scheiße aus, aber er hat doch eins geschickt. Also er ist nochmal in die Maske gegangen. Ich mach mal an.
Hallihallo in den Besenwagen. Frohes neues Jahr euch allen. Woran merkt man, dass wir in 2026 angekommen sind im Radsport? Richtig, wir sind Anfang Januar auf dem Teide, auf Teneriffa, im Höhentrainingslager. Das hätte es vor 10 Jahren garantiert nicht gegeben, aber wie sich der Radsport so geändert hat, sind wir mit einer kleinen Gruppe hier schon fleißig am Arbeiten und am Trainieren, um einen erfolgreichen Saisonstart 2026 hinzulegen. Wir als Team haben wahnsinnig viel vor. Ich persönlich habe viel vor. Ich möchte an meine gute Vorsaison anknüpfen. Und ja, da hilft natürlich ein wunderbares Trainingslager im Januar in der Höhe natürlich schon mal enorm weiter. Wir sind noch ungefähr 2 Wochen hier und dann werde ich meine Saison mit Valencia und UAE eröffnen. Dann hört ihr auch wieder öfter was von mir. Wahnsinnig viel gibt es nämlich nicht zu erzählen hier oben. Wir trainieren, wir essen, wir schlafen und wir lassen die Höhe auf uns wirken. Mehr passiert hier nicht. Ich wünsche euch allen erstmal einen guten Start ins Radsportjahr 26. Ich hoffe, ihr könnt trotz Schnee, Eis und Glätte irgendwie ein bisschen trainieren. Wer nicht das Privileg hat, in den Süden zu fahren, sitzt vielleicht auf der Rolle, sitzt virtuell auf Swift, auf seinem Fahrrad. Da sende ich ganz viel Motivation. Und ja, bis dahin haltet alle die Ohren steif, bis das Wetter wieder besser wird. Ich drücke euch die Daumen und wir hören uns bald wieder. Euer Ben.
Brutale Saisonplanung da auf jeden Fall. Also auf seinem Zettel, ich habe den schon gesehen, stehen 2 Grand Tours auf jeden Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man im Januar in der Höhe ist, dann wird man wahrscheinlich vor dem Giro nochmal in die Höhe gehen und dann zum Giro fahren, oder?
Ja, ich glaube, so ist der Plan im Moment.
Ja.
Freue ich mich schon. Unser Mann vom Giro. wir machen weiter mit Superteam Nummer 2. Ich habe kein Video, aber eine Voicemail von Nils.
Ja, auch von meiner Seite ein frohes neues Jahr da draußen. Meine Ziele für 2026 sind eigentlich die gleichen wie jedes Jahr. Eine gute Klassikersaison und einen guten Sommer fahren. Und ja, mein größtes Ziel ist, dieses Jahr ein Radrennen zu gewinnen, mal wieder. Und ja, einfach, um das Siegen nicht zu verlieren. Ansonsten freue ich mich jetzt auf die Saison, freue mich auf den Einstieg jetzt in Mallorca. Und dann schauen wir mal, was die Saison hergibt. Entschuldigung für meine Stimme, aber die Bremer Hallenluft beim 6-Tage-Rennen war ziemlich trocken.
Hot Take, Nils Pollitt. Paris-Roubaix. Hm.
Ja, ich habe gerade gedacht, als er gesagt hat, gute Klassikersaison fahren, da ist natürlich immer, beinhaltet leider, dass er mit Tadej Pogacar in der Mannschaft fährt und der auch eine gute Klassikersaison fahren will. Also,
vielleicht hat er ja mal was. So, es ist nichts, würde ich ihm nicht wünschen, aber vielleicht ist er ja mal so ein bisschen erkältet vorher oder so und kommt nicht. Let's see. So, weiter geht's. Jetzt kommen noch 2 Kandidaten, die ich sehr bald in Folgen hier haben will, weil einer ist Neopro und jetzt gerade in Australien, der kommt jetzt und der zweite sag ich dann. Also jetzt erstmal Anton Schiffer, erster Ausflug mit Wismar nach Australien.
Hallo Bastian, hallo lieber Besenwagen-Podcast. Hier ist Anton Schiffer vom Team Wismar Liesebike. Ich melde mich aus Australien. Wir haben heute noch eine Woche vor Tour Down Under Start, sind jetzt seit 4 Tagen in Australien, sind letzte Woche geflogen. Die Lage hier soweit ist super, konnten uns schon ein bisschen ans australische Klima und auch an die Zeitzone hier anpassen. Das war auf jeden Fall gut, dass wir schon 10 Tage vorher hier hingeflogen sind. Die ersten Tage merkt man das dann doch, den Unterschied in den Zeitzonen und von den Witterungsbedingungen. Genau, wir sind hier im Hotel, direkt gegenüber vom Race Venue. Da sind so Zelte aufgebaut. Jedes Team ist nachher auch hier in diesem Hotel drin. Und die Atmosphäre ist gut. Ich bin mit meinem deutschen Neoprofi-Kollegen Tim Rex auf dem Zimmer. Wir haben ja auf jeden Fall gut Spaß. Die Truppe ist cool. Viele neue Fahrer auch. Ich glaube, wir sind insgesamt 4 Neoprofis, die hier mit dabei sind. Matthew Brennan, Persrand Hageners noch so als eher älteres Eisen, erfahrene Athleten, die haben uns auch so ein bisschen hier an die Hand genommen und erklärt, wie der Hase hier läuft, sag ich mal. Lage ist gut, gleich geht's ans erste wirklich intensive Training. Bisher haben wir uns da noch ein bisschen zurückgehalten und das Ganze konservativ angegangen. So richtig heiß war es bisher auch nicht, aber jetzt heute ist auch der erste Tag über 30 Grad. Und wir nutzen das Ganze auch so ein bisschen als Trainingslager. Nach der Tour d'Andorra stehen hier noch die beiden Eintagesrennen an. Das heißt, insgesamt sind wir 3,5 Wochen hier. Und wenn man jetzt insbesondere in den letzten Wochen die Witterungsbedingungen in Deutschland gewöhnt war, war es auf jeden Fall ein guter Start hier ins Jahr in Australien. So viel von meiner Seite und dann euch noch ein weiteres schönes Hörerlebnis hier im Besenwagen-Podcast.
Geil, also Tim Rex ist auch so deutsch wie ein Belgier sein kann, maximal, oder?
Ja, ich kenne ihn nicht, ich kenne nur den anderen.
Ja, der Bruder von Laurens Rex kommt da auch aus dem deutschsprachigen Teil von Belgien. Ich weiß nicht, Laurens ist mittlerweile auf jeden Fall, dass er sagt, er ist ein echter Belgier oder hat er schon immer gesagt und wie es sein Bruder so sieht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ihn zwar schon mal persönlich getroffen, aber vielleicht kriegen wir die zwei ja mal zusammen hier vors Mikrofon. Ich habe ja euch auch die Tage meine Gästewünsche für 2026 aufgeschrieben. Da waren die beiden auch dabei. Und
du willst sie auch im Doppelpack haben.
Und noch ein kleiner Hinweis an Anton. Persrand Hageners ist süße 22. Also
ja.
Ist doch alt und erfahren. Ist
ich habe es auch gedacht, als er es gesagt hat. Altes Eisen hat er ihn genannt. Sehr gut. Okay, und jetzt letzte Gruß aus dem Peloton. Ich will natürlich jetzt dieses Jahr auch die Rose Rockets so ein bisschen hier einbinden. Und ich denke, wir werden verschiedene Voicemails hier und da mal bekommen aus dem Feld und mal eine Folge machen. Aber ich finde, wir machen auf jeden Fall eine Folge mit Abraham Stockmann. Der ist nämlich auch quasi ein deutscher Belgier. OG gewesen bei Team Sauerland, mit seinem Bruder da gefahren, mehrere Jahre. Und der meinte, als ich im Trainingslager bei denen war, in Altea, er hat mit Besenwagen Deutsch gelernt.
Das hat er mir auch mal, als ich Bundesliga reingefahren bin und er noch bei Sauerland war, hat er mir das im Rennen gesagt, kam er zu mir und meinte das auch damals. Ne?
Ja, da bin ich ja jetzt mal
und gespannt. Und auch jetzt Pro Conti, immer verlängert worden bei den Rockets, also echt auch da, OG, kann die ganze Entwicklung vom Team miterzählen, war von Anfang an mit dabei. Ganz kurzer Gruß hier von ihm noch.
Moin, mit Abram von The Rockets. Wir sind hier in Trainingslager in Albier, volle Vorbereitung van het neue Jahr. Haben viele neue Fahrer dabei, neue Räder dabei und bin mal gespannt, wie sich dann in die große Rennen so richtig formuliert in Ergebnisse. Habe richtig gute Stimmung hier und bin richtig gespannt, wie das dann läuft.
Egal, also da kann ich verstecken, dass er Belgier ist auf jeden Fall.
Das ist geil, ne?
Das hört sich so geil an.
Die rollen das R wie in Franken fast.
Ja, ja.
Aber er kommt norddeutsch mit einem Moin rein in den Besenwagen.
Ist schon ja, mal, Moin.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Bin ich gespannt, was er so zu berichten hat.
Gut. Da sind wir doch eingestimmt so. Die ganzen Jungs, die sind schon heiß, sind schon gut am Trainieren. Es geht bald los. Racebikes sind gebaut im Servicekurs von den Rockets. Für die geht's auch da. Im Valencia-Raum gibt's, glaube ich, mehrere Rennen ab dem 23. Februar und nicht viel später. Ich glaube, am 24. oder 25. fängt die Mallorca-Challenge an. Und ein bisschen vorher schon die Tour Down Under. Das ist jetzt das Erste, was wir bekommen. Und es gab so ein paar heiße News auf jeden Fall zwischendrin. Simon Yates hat einfach Ciao gesagt. Was habt ihr gedacht?
Ich find's krass. Ich finde fast, dass der Rücktritt von ihm so ein größeres Thema aufmacht. So.
Ja, lass kurz einordnen. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, Simon Yates hat 2025 ziemlich spektakulär den Giro d'Italia gewonnen für Visma Liesebike. Das war sein erstes Jahr für das Team, oder? Er kam von Jayco und hat, denke ich mal, einen Zweijahresvertrag unterschrieben bei Wismar. Andi meinte schon, vielleicht gar nicht so eine hohe Summe, sondern viel Prämien. Aber was sich jetzt zutrug, er ging ganz normal ins erste Trainingslager, Teamtreffen und so. Anton meinte auch so, er hat einen super motivierten Eindruck gemacht für die Saison 26 und so weiter. Aber jetzt so vor, ich glaube, ein paar Tagen, einer Woche, kam die Meldung, er hat einen offenen Brief geschrieben, er beendet seine Karriere. Und das kam, glaube ich, auch fürs Team ein bisschen überraschend. Auf jeden Fall haben die jetzt einen Platz frei und ein wichtiger Fahrer fehlt.
Aber jetzt mal kurz zu der Vertragssituation. Also weißt du das, dass es so ist, dass er eventuell einen Vertrag hat oder hatte, der geringe Summe und dann Prämien?
Ach, das war jetzt nur so eine Vermutung. Vielleicht hat es eine Rolle gespielt bei der Entscheidung. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass jetzt auch Geld ein großer Motivation groß genug wäre, um ihn da jetzt noch ein Jahr fahren zu lassen, weil man muss ja sagen, der hat in seiner Karriere wahrscheinlich mehr als genug davon verdient. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwann sich die Frage gestellt hat, warum mache ich das jetzt noch? Und ich meine, er hat letztes Jahr nochmal eine Grand Tour gewonnen, was er jahrelang davor versucht hat. Ich weiß, ich habe jetzt auch die Tage nochmal geguckt, das waren irgendwie 7 Jahre dazwischen, ne? Erster Grand Tour Sieg und zweiter. Ich glaube, wenn du so ein, ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du so ein Ziel dann nach so einer langen Zeit nochmal erreicht hast, dass danach auch vielleicht die Motivation wirklich wegfällt, ne? Weil was kann er jetzt noch holen im Sport? Eine Wiederholung von sowas ist, glaube ich, auch einfach weit gegriffen. Ne? Also unmöglich offensichtlich ja nicht, aber ich sehe den da jetzt halt auch 26 nicht bei einer Grand Tour als großen Siegfavoriten, weil ne, du hast ja jetzt schon, wir hatten es eben schon, Vingegaard geht wahrscheinlich zum Giro. Da wird er wahrscheinlich, wäre dann eher kein Kapitän, auch sonst gehen ein paar Hochkaräter zum Giro. Tour offensichtlich eh schwierig gegen Pogacar, das gleiche Spiel bei der Vuelta. Also was bleibt noch für einen Simon Yates im Radsport zu gewinnen, was er jetzt nicht gewonnen hat? Und
ja, und jetzt,
ne, vielleicht merkst du dann so nach einem Monat gut im Training wieder so, ja okay, also da fehlt irgendwas und
aber
überraschend war es auf jeden Fall für alle Beteiligten, glaube ich, ja.
Ich finde, da hast du aber, glaube ich, dann nichts, ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, es gab so ein paar Zwischentöne, ne? Also irgendwie auch Interviews, die er gegeben hat, wo er gesagt hat, dass er Giro gewonnen hat und mit Sieb ist nach Hause gekommen und der Koffer für das Tour-Trainingslager war schon gepackt, er musste gleich quasi weiter und dass dieser, also das meine ich, das macht irgendwie so ein paar Themen auf, so dieser Rhythmus, dieser Rhythmuswechsel, ich meine, Ben hat es auch gerade gesagt, es ist Januar und der hängt schon oben auf dem Vulkan fest, dass es immer professioneller wird und immer weniger Raum lässt für Privatleben, vor allem auch Familienleben in dem Fall. Und er kommt ja noch aus einer Generation, hatte er selber mal, oder sein Bruder, wo du irgendwie nach dem Training noch ein Bier trinken konntest und bist trotzdem erfolgreich gewesen. Jetzt kannst du nicht mehr an Alkohol denken, so ungefähr. Und auch dieser Rhythmus, die Trainingslager, die Intensität, also es ist ja wirklich alles so komplett durchgeplant. Du bist nur noch am Fressen die ganze Zeit, um irgendwie die Energie reinzubekommen. Ich glaube, es ist einfach so ein Ding, wo der wahrscheinlich im Mix mit dem, was du gerade meintest, irgendwie schon viel erreicht. Dann sich gedacht hat, warum mache ich das? Und ich weiß von jetzt jemanden aus Andorra auch, dass er und sein Bruder auch immer mega spät erst trainieren gefahren sind. Also die irgendwie auch erst Richtung Nachmittag zum Beispiel. Also die hatten eh schon so einen ganz anderen Rhythmus und so einen ganz anderen Vibe als irgendwie vielleicht auch so eine neue Generation an Profis. Und also ich kann den Schritt komplett nachvollziehen. Also der ist ja noch unsere Generation, ne? So ein bisschen. Und dass man da so dann vielleicht irgendwann auch keinen Bock mehr drauf hat. Ich meine, und bei dem ist ja auch, selbst wenn er nicht einen Riesenvertrag gehabt hätte wie bei Jayco, aber wir reden dann ja immer noch von ein paar Hunderttausenden von Euros, ne? Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie nur 50.000 Euro im Jahr verdient, sondern das ist immer noch eine relevante Summe und dass du das dann sagst, ach komm, fuck it.
Ja, aber ich hab's gelesen.
Ja, es ist
gelesen und fand's super nachvollziehbar. So, ich denke mir immer, und das ist ein Riesending, worüber ich mir oft Gedanken mache, ist so bei solchen Leuten, es ist so geil, wenn du aufhörst, wenn es am besten ist. Oder, also ich meine, Sam Yates wird irgendwie, in je nachdem, wie man darüber nachdenkt, genug verdient haben. Muss jetzt vielleicht nicht noch irgendwie ein paar hunderttausend unbedingt mitnehmen und hat jetzt eine Grand Tour gewonnen, hat jetzt eine geile Offseason gemacht, hat das alles mal sacken lassen, fängt wieder an zu trainieren und denkt so, boah, war eigentlich geil jetzt so. Also ich finde es so menschlich total nachvollziehbar, der Moment. Keine Ahnung, ob es so ist.
Ja, ich meine, was Anton gerade gesagt hat, die sind in Australien, nehmen das ein bisschen als Trainingslager mit. Also früher bist du einfach dahin geflogen, dieses Radrennen zu fahren, warst froh, wenn du nicht mehr gefickt warst, wenn das Radrennen angefangen hat, weißt du? Und jetzt versuchst du quasi da dann aus solchen Trips dann irgendwie auch das Bestmögliche rauszuholen noch. Das ist schon krass. Das ist schon eine Geschwindigkeit, die es mittlerweile angenommen hat in allen Bereichen. Das ist,
Ja, das meine ich ja so ein bisschen, ne? Wenn du da nicht mehr so die großen Ziele oder die große Motivation hast, dann ist es ja, kann schon sein, ne, für einen Fahrer aus der Generation vielleicht dann auch schwerer, diese ganzen Dinger mitzumachen. Aber ich habe mir auch so die Tage gedacht, ne, weil du liest das jetzt immer wieder, gerade von Fahrern, die noch beides so miterlebt haben, also das, ich sag mal so, den alten modernen Radsport in den neuen modernen Radsport, dass die alle so prognostizieren. Ich glaube, Jay Hindley war es jetzt, dass die Karrieren nicht mehr so lange gehen würden. Und ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders, weil die jüngeren Fahrer jetzt alle so da reinwachsen. Für die ist das ganz normal irgendwann. Ne? Also natürlich wird das irgendwann schwierig, so mit dem Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Aber da wissen wir auch noch nicht, wie sich der Radsport verändert. Also für mich ist auch ganz klar, dass in Zukunft irgendwann die Teams wirklich an einem Ort sitzen werden und die Fahrer werden drumherum wohnen und leben und da wird es dann auch ein bisschen einfacher, dieses Privatleben zu integrieren. Aber ja, für so einen Fahrer, der natürlich noch ganz anders, sag ich mal, aufgewachsen ist im Sport, für den waren das natürlich massive Veränderungen und ich glaube, halt ist also, der hat jetzt alles erreicht und dann macht es für ihn, auch wenn es jetzt komisch anhört, keinen Unterschied mehr, ne? Ob er jetzt dieses Jahr noch Gehalt bezieht oder nicht. Also der wird finanziell ausgesorgt haben und das würde jetzt sein Leben nicht mehr verändern.
Aber weil es gerade, also denkst du, dass dieses an einem Ort sein, wie es jetzt im Fußball der Fall ist oder nicht bei allen Mannschaftssportarten, dass das so einen hohen Einfluss hat auf das, wie ausgebrannt die Fahrer nach einer gewissen Zeit sind, weil am Ende, also jetzt, ne, kannst du ja irgendwo kein Picknick Poster L macht, heißen die noch Poster L? Also auf jeden Fall heißen sie Picknick, glaube ich, ne? Die haben ja mehr oder weniger so ein Hub und du hast ja dann trotzdem die Trainingslager, wo sie hin müssen, ne? Also du musst ja trotzdem irgendwie auf einem Vulkan, musst dann Levindio, Pipapo, also diese Reisen hast du ja trotzdem, auch diese ganzen Renntage, die sehr viel Zeit verschlingen. Du machst ja dann kein Trainingslager in Holland. In der Eifel, weißt du, also du bist ja trotzdem irgendwo woanders.
Klar, ja,
du kannst sagen,
ne,
ey, wir ziehen alle nach Valencia.
Also die erste Überlegung dazu wäre ja, wie kannst du das alles noch optimieren? Und ich finde es halt super schwierig eigentlich, wenn du überlegst, dass du deine Fahrer einfach wegschickst. Die machen zu Hause letztendlich, was sie wollen. Also die kriegen natürlich Vorgaben, aber es fängt ja dann an, ne, mit einfach mit dem Material, was der Fahrer noch selbst pflegen muss und funktionsfähig halten muss, dann geht's weiter mit Regenerationsmaßnahmen, Physiotherapie etc., Training abseits vom Radfahren. Das kannst du natürlich viel besser steuern und ich glaube, alleine aus einer Performance-Sicht würde es Sinn machen, alle unter einem Dach zu haben und du kommst da als Rennfahrer morgens hin und gehst, also machst quasi 9-to-5, ja, da wirst da komplett betreut und machst da dein Essen, ja, weil das ist ja jetzt auch mittlerweile ein Punkt, der super wichtig ist und für jetzt mal einen Fahrer zu Hause auch gar nicht so einfach ist umzusetzen, ne, diese Ernährungsbedingungen zu erfüllen, die man bekommt. Und dann glaube ich schon, dass auch vielleicht in Zukunft Höhentrainingslager, ne, in vielleicht dann Höhenkammern etc. eine größere Rolle spielen, weil wie oft willst du Teneriffa den Berg rauf und runter fahren. Ja, das ist halt noch so ein Punkt, ne? Diese Höhentrainingslager, wo du vielleicht dann auch mal weg musst, aber ansonsten kannst du natürlich sagen, ey, wenn du deinen eben diesen Teamsitz in der Region hast, wo du ganzjährig Fahrrad fahren kannst, musst du dann noch 2-3 Mal im Jahr ein Trainingslager irgendwo machen oder kannst du dann nicht einfach von dort aus das trainieren und bist im Endeffekt länger zu Hause? Ich glaube, eine große Rolle hat bisher gespielt, dass du als Radprofi gerade in unserer aktiven Zeit einfach nicht die finanziellen Mittel hattest, deine Familie an diesen Ort zu holen und zu unterhalten. Aber da ist ja die Entwicklung so, dass die Gehälter schon in Regionen steigen, wo das ohne Probleme möglich ist. Und ich meine, du hast es in anderen Mannschaftssportarten, wäre ja undenkbar, dass du sagst, komm, wir treffen uns alle 2 Wochen zum gemeinsamen Fußballspiel und ihr trainiert dann in der Zwischenzeit alles irgendwo anders. Ne? Also.
Ja, was ich da als das größte Problem tatsächlich aber sehen würde, ist halt, wenn wir jetzt mal Girona oder irgendeine andere Region, sei es jetzt Benidorm oder also da, du kannst, angenommen du machst das, aber das ist ja auch nur begrenzte Kapazitäten. Ne? Also also Fußball oder andere Mannschaftssportarten sind, die haben halt ihre Heimatorte, ihre Städte,
die haben eine Trainings-
wo die dann hinziehen und so. Genau, und das ist halt so, am Ende gibt es in Europa nicht so viele Flecken, wo das logistisch Sinn macht, ne? Also mit Flughäfen und Trainingsbedingungen und Temperaturen. Alter, also stell dir mal vor, die leben auf einmal alle in Girona oder alle um Valencia rum. Das ist halt auch krass. Und dann hast du halt diese
bei ja, gut, wie viele,
du musst
wie
ja
viele
nur, leben, du musst ja nur einen Teil jetzt schon
an diesen, haben, an diesen Knotenpunkten. Ja. Ne?
Also, aber eben nur ein Teil. Also ich bin gespannt. Also es wird wahrscheinlich kommen, früher als später. Ey, aber
wartet mal ab, wie das aussieht. Wartet mal ab, was Tudor baut da in der Schweiz, wartet mal ab, was Lidl auch macht. Also ich glaube, wenn die Schwarzgruppe irgendwas ernst meint, dann gibt es da halt keine Limits.
Ja, ne? Die machen also dann, die verändern dann das Klima in Neckarsulm, dass das Ganze hier richtig genau, befahrbar richtig. Sein wird.
Die bauen einen Berg.
Nee, also ja klar, diese Leistungszentren, die entstehen ja jetzt schon. Ne? Also soweit ich weiß, hat Red Bull Bora-Hansgrohe ja auch sowas in Planung oder ist da schon, steht da teilweise auch schon, wie du es gerade angesprochen hast, Tudor baut einen riesen Servicekurs und Leistungszentrum. Ja, ne? Muss halt irgendwie dann auch passen, wie Paul sagt, dass man da die klimatischen Bedingungen hat, dass man da auch trainieren kann. Übrigens auch die französischen Teams, ne? FDJ hat sowas schon für die Nachwuchsfahrer in Besançon. Die machen da auch ihre Trainingslager unter der Saison und ja, ist natürlich für die, die da jetzt schon in der Region wohnen, einfach auch viel angenehmer. Also ich glaube, das wird eher so der Punkt werden, wie man letztendlich das Privatleben ja einfacher gestalten kann, der Fahrer, ne? Als jetzt, dass es wirklich so eine, dass die Fahrer an den Anforderungen kaputt gehen, das glaube ich eher nicht, weil für viele junge Fahrer, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, gibt's gar nicht genug, was die machen können. Also die muss man eher schon ein bisschen bremsen und sagen, ey, wieg jetzt bitte noch nicht jede Nudel ab, die du isst, sondern konzentriere dich erstmal auf ein paar andere Sachen und das kommt dann zum gegebenen Zeitpunkt. Deswegen, ja, aber klar, ansonsten ist man natürlich viel on the road und das wird wahrscheinlich immer so der Punkt sein. Ne?
Ja.
Ich
würde sagen.
Ist mir auch die Tage, was mir die Tage nicht alles durch den Kopf gegangen ist, ne? Sag ich mal, überleg doch mal die Top-Fahrer der Welt und deren familiäre Umstände. Also da sind fast alle und auch ohne Kinder. Also Vingegaard ist da jetzt bei den Top-Top-Fahrern so ein bisschen die Ausnahme. Und ja, bei vielen anderen passt es ja auch vielleicht noch gar nicht rein, ne? So wie es aktuell halt ist. Weil du
also es ist sehr, sehr super, viel unterwegs bist. Der Sport hat sich super krass verändert. In Anführungszeichen familienunfreundlich. Also es ist viel, viel mehr darauf gepolt, dass du wirklich jung bist. Auch so, also ich glaube halt auch so vom Risikoverhalten her. Ne? Also wissen wir ja auch, es wird immer gefährlicher. Je älter du wirst, desto mehr Gedanken machst du dir auch darüber. Mal abgesehen davon, ob du Familie hast oder nicht, wird dein Bewusstsein, das kann glaube ich jeder von uns selbst auch sagen, wird dein Bewusstsein dafür größer. Und insofern finde ich, ist der Sport schon für mittlerweile für Anfang 20-Jährige halt Prime und eher so ab 30 Karriereende.
Es gibt da dazu auch eine Statistik, wie sich die, die UCI-Punkte im Verhältnis zum Familienstand sind. Mhm. Und interessanterweise ist es da so, dass wirklich die meisten, also dass das man auch am Gehalt festmachen kann, ob sich ein Fahrer dann eben eine zusätzliche Betreuung und sowas leisten kann oder eben nicht. Und also so sage ich mal, die mit eher so weniger verdienen, die haben auf jeden Fall einen krassen Einbruch in der Leistung oder einen krasseren Einbruch in der Leistung. Einbruch in der Leistung haben sie alle.
Ja. Alright. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und wir können den Ausblick geben, dass, wenn wir nächste Woche aufnehmen, Anni und ich montags einen Leistungstest gefahren sein werden. Und
wir stimmt.
Paul kann dann unsere, wir schicken dir einfach unsere Tests durch und du kannst dann hier so da die Daten analysieren im Vorfeld, kannst das so präsentieren, wo du uns einsetzen würdest oder direkt rausschmeißen würdest.
Wir wollen danach eine Saisonplanung haben. Eine Rennplanung.
Ja, bei Andi steht, bei Andi, was ich jetzt schon steht, einfach erstmal nur Training drauf.
Und nur flache Rennen. Ich kann richtig gut mit Schatten fahren. Also ich brauche gar nicht so viel.
Du musst erstmal mit dem arbeiten, was du hast. Du musst erstmal mit dem arbeiten, was du kriegst. Und dann werden wir werden uns ja irgendwelche Ziele dann überlegen oder so. Keine Ahnung. Aber ich bin selber gespannt. Ich habe das auch seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe auch gedacht,
stell mal vor, also wir wissen das ja jetzt schon seit ein paar Wochen, hätte ich jetzt ein bisschen Form aufgebaut in der Zeit, hätte ich auch länger fahren müssen. Also
ja,
so dachte
stimmt.
ich mir, gut, ist der Test schnell vorbei.
Aber ich habe auch zu Rösler gesagt, so wir werden ja dann so ein bisschen so mit seiner App trainieren und so weiter und dann werden wir ja mal auch Erfolge sehen wollen, aber ich habe schon gesagt, so Andi ist eigentlich kein besseres Vehikel als Andi, lass den mal, mal 3 Wochen richtig trainieren. Er wird halt 10-mal so gut wie vorher.
Ja, gut. Also ich weiß nicht, ob ich genug Zeit dafür aufbringen kann, aber so 2-mal die Woche sollte ich schon nach dem Test dann anfangen zu fahren.
Ja, richtiger Average.
Richtiger Average, Bob. Ja, gut, ey, du, ich habe schon meine paar Trainingsstunden in der Woche, aber nicht am Fahrrad.
Ja. Ich bin auch gespannt.
Top, Jungs.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.